so viel Gutes gibst. Wir danken dir, dass dein Wort uns nährt. Wir danken dir aber auch für die Gemeinschaft miteinander, für alle Gespräche, auch alle Ermutigung, alle Begleitung, die wir uns gegenseitig geben können. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt noch einmal Kraft gibst, Konzentration und innere Frische, damit wir diesen Weg, den wir gestern begonnen haben, heute Nachmittag dann auch gut abschließen können, miteinander. Hilf uns, dass wir dein Wort verstehen und die großen Perspektiven für die Zukunft erkennen, die du uns vorgibst. Amen. Jetzt muss ich wieder meine obligatorische Frage stellen. Haben Sie denn alle ein Infoblatt bekommen? Tja, ein Infoblatt, das brauchen Sie. Wenn Sie keins bekommen haben, das liegt hinten auf dem Tisch, können Sie sich nachher holen. Ist schön grün. Steht alles Wichtige drauf. Das soll Sie auch entspannen, wenn Sie nicht alle Bibelstellen mitschreiben können so schnell. Dann wissen Sie, im Notfall können Sie immer zum Infoblatt greifen. Dort finden Sie alles, was Sie brauchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Buch der Offenbarung ist anders als die übrigen Bücher des Neuen Testaments. Wenn Sie das Matthäus-Evangelium aufschlagen oder das Lukas-Evangelium und dort die Berichte über Jesus lesen, dann werden Sie sofort, wenn Sie lesen, sehr vieles verstehen. Sie werden sehr direkt und unmittelbar begreifen, worum es geht. Vielleicht werden Ihnen hier und da ein paar Feinheiten entgehen, ein paar Details, das mag sein, aber im Großen und Ganzen werden Sie sofort und unmittelbar nachvollziehen können, worum es geht. Ziemlich ähnlich ist es mit den anderen Büchern des Neuen Testaments. Vielleicht werden Sie nicht sofort ausnahmslos alle Passagen des Römerbriefs verstehen. Oder vielleicht werden Sie auch nicht sofort sämtliche Argumentationen des Hebräerbriefes nachvollziehen können. Vielleicht werden Sie hier und da durchaus Nachfragen haben, aber im Wesentlichen werden Sie doch wahrnehmen können, worum es geht. Anders wird das dann beim letzten Buch der Bibel, dem Buch der Offenbarung. Noch vergleichsweise leicht zugänglich sind die ersten drei Kapitel, die Sendschreiben. Wir haben sie gestern ausführlich kennengelernt. Aber spätestens ab Kapitel 4 wird es schwierig. So viel ist klar, hier werden Ereignisse geschildert, die gewaltig sind. Das ist offensichtlich. Ereignisse mit globalen Ausmaßen. Aber die Frage ist, um was geht es dabei wirklich? Wer sind die handelnden Akteure? Und was ist die konkrete Botschaft dieser wuchtigen Bilder, die Seite um Seite und Kapitel dieses Buches füllen? Viele, viele Fragen stellen sich und finden nicht sofort eine Antwort. Es ist ein bisschen so, als stünde man vor der matt schimmernden, stählernen Tür eines gewaltigen Tresors in den Kellerräumen einer Großbank. Man weiß, hinter dieser stählernen Tür sind mit Sicherheit hochwichtige, interessante und vor allem auch wertvolle Dinge gelagert, aber man vermag nicht zu ihnen vorzudringen. Wenn Sie vor einem verschlossenen Tresor stehen, dieser ist nun offen, dann richtet allein guter Wille nicht viel aus. Da werden Sie mir zustimmen. Es ist klar, ohne die passenden Schlüssel ist nichts zu machen. Nur die richtigen Schlüssel können die Tür öffnen und den Inhalt zugänglich machen. Nur die richtigen Schlüssel können weiterhelfen. Nun, es gibt diese Schlüssel. Es gibt diese Schlüssel, die den Zugang zu den monumentalen Zukunftsschilderungen der Offenbarung ermöglichen. Es gibt diese Schlüssel, die das Buch der Offenbarung, insbesondere das, was mit Kapitel 4 beginnt, transparent machen und vergleichsweise leicht verstehbar werden lassen. Die Bibel gibt uns diese Schlüssel in die Hand, ganz konkret. Da sind sie schon. Nun hat jeder Tresor heutzutage, der etwas auf sich hält, mehr als nur ein Schloss und einen Schlüssel, sondern er hat mindestens deren zwei oder gar drei. Ja, und die Kombination gibt es auch noch, ganz genau. Einen Schlüssel hat der Direktor der Bank, einen weiteren sein Stellvertreter und einen dritten der Hauptkassierer. Und nur wenn alle drei zusammen zur selben Zeit am selben Ort sind und zur selben Zeit den richtigen Schlüssel ins richtige Schlüsselloch stecken, geht der Tresor auf. Ich weiß das, weil ich das aus berufenem Munde erfahren habe. Und ganz genauso ist es beim Buch der Offenbarung auch. Es sind insgesamt drei Schlüssel, die uns die Kapitel 4 bis 22 öffnen und verstehen lassen. Und ich möchte heute Mittag eines mit Ihnen tun. Ich möchte mit Ihnen diese drei Schlüssel kennenlernen. Ich möchte sie Ihnen vorstellen. Jeder einzelne Schlüssel, den wir kennenlernen, wird Ihnen unmittelbar einen Zuwachs an Klarheit bringen. Jeder einzelne Schlüssel wird Konturen deutlicher werden lassen. Aber alle drei zusammen, die werden Sie in die Lage versetzen, den ganzen Reichtum des Buches der Offenbarung zu erschließen. Und wir wollen uns jetzt sofort, ohne Aufenthalt, dem ersten Schlüssel zuwenden. Der erste Schlüssel heißt, wenn Sie Ihr Infoblatt vor sich haben, die 70 Jahrwochen des Propheten Daniel. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die wichtige und sehr grundlegende Aussage im ersten Kapitel der Offenbarung, wo in einem einzigen Satz das ganze Programm der Offenbarung beschrieben und festgelegt wird. Wenn Sie es nochmal aufschlagen wollen, das ist Offenbarung 1, Vers 19. Haben wir gestern mit Wolfgang Netzvogel ausführlich angeschaut. Offenbarung 1, Vers 19, da heißt es, schreibe, das ist der Auftrag, was du gesehen hast und was ist, und was geschehen soll danach? Nun, was Johannes gesehen hat, wissen wir inzwischen. Er hat Jesus gesehen. Aber es war, wie Sie sich erinnern, ein anderer Jesus als der, den er aus der Zeit als Apostel kannte. Es war natürlich Jesus dieselbe Person, aber es kamen andere Züge an ihm zum Vorschein. Es war nicht mehr der Jesus, der freiwillig seine göttliche Macht und Herrlichkeit abgelegt hatte, um als Gottes Sohn unter den Menschen zu leben. Es war nicht mehr der Jesus, der mit unendlicher Geduld verlorene Menschen zur Umkehr rief. Es war nicht mehr der Jesus, der voller Erbarmen Sünden vergab. Es war nicht mehr der Jesus, der freiwillig ans Kreuz ging, um sein Leben zu opfern. Es war der Jesus, der den Tod besiegt hatte. Es war der Jesus, für den es keine Grenzen mehr gab. Es war der Jesus, der seine von jeher angestammten göttlichen Rechte wieder angenommen hatte. Es war Jesus, der Weltenrichter, der Pantokrator, der Allherrscher. Und auch mit dem, was ist, der zweite Teil des Programms, wissen wir inzwischen ganz gut Bescheid. Das, was ist, das ist die Zeit der Gemeinde Jesu Christi in der Welt. Wir haben das gestern ja anschaulich vor Augen geführt bekommen. Die Zeit des geistlichen Kampfes der Gemeinde, die Zeit der Bewährung und des Standhaltens im Glauben, die Zeit der Christusnachfolge, die Zeit der Weltevangelisation. Das, was ist, könnte man ganz kurz auf einen Nenner bringen, das ist die Gemeinde Jesu auf ihrem Weg durch die Zeit. An diese Gemeinde richten sich die Sendschreiben von Offenbarung 2 bis 3. Das wissen Sie alles, ich sage Ihnen das nur nochmal, damit wir alle auf demselben Stand sind und wieder den Einstieg bekommen. Die Sendschreiben sind Worte des erhöhten Jesus an seine Gemeinde. Worte, wie wir erlebt haben, die durchdringend sind. Worte, die deutlich machen, dass viel auf dem Spiel steht. Worte von beunruhigender Aktualität. Worte, über die man besser nicht hinweghört. Aber jetzt mit dem dritten Teil in Johannes programmatischer Aussage, da kommt die Zukunft in den Blick. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Was geschehen soll danach. Jetzt kommt die Zukunft in den Blick. Und einige Kapitel weiter, direkt nach dem Abschluss der Sendschreiben, da wird genau dieser Satz, der die Zukunft ins Visier nimmt, noch einmal aufgegriffen und erklärt, Offenbarung 4, Vers 1, wenn Sie da mit mir eben einmal hingehen. Offenbarung 4, Vers 1, da heißt es, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Verstehen Sie, genau dieselbe Formulierung, nach diesem. Das wird jetzt aufgegriffen, es wird nochmal markiert. Jetzt hier ab Kapitel 4, Vers 1 geht das los mit der Zukunft. Ab Offenbarung 4, Vers 1 haben Sie es mit der Zukunft zu tun. Bis dahin ging es um das, was ist. Es ging um die Gegenwart, die Zeit der Gemeinde. Jetzt kommt ein Einschnitt. Jetzt schreibt Johannes das auf, was Jesus ihm zeigt über die Zukunft. Und jetzt ist sofort die Frage, welche Zukunft beschreibt er genau? Und wen betrifft diese Zukunft? Und an welchem Zeitpunkt fängt sie an? Und was ist ihr Ziel? Und wie weit reicht sie? Das sind Fragen, die wir klären müssen, bevor wir uns dem großen Teil 4 bis 22 der Offenbarung stellen. Wenn wir diese Fragen nicht vorher klären, dann haben wir keinen Rahmen, keinen Plan, in den wir all die umfangreichen und detaillierten Informationen einordnen können, die uns die Kapitel 4 bis 22 der Offenbarung geben. Wir brauchen einen Grundriss, eine Handskizze, eine Orientierungskarte, die uns die wichtigsten Eckdaten vorgibt, damit wir uns in der Fülle der Informationen nicht verirren. Und diesen Grundriss, ich will mal sagen, diesen Grundriss der Zukunft, den gibt es. Aber dieser Grundriss der Zukunft findet sich so nicht im Buch der Offenbarung selbst, sondern er findet sich in einem anderen Buch der Bibel, er findet sich im Buch des Propheten Daniel. Und das ist nun alles sehr erstaunlich, Sie werden viel staunen heute Nachmittag, kann ich jetzt schon sagen. Rund 650 Jahre, bevor der Apostel Johannes das Buch der Offenbarung schrieb, gab Gott dem Propheten Daniel den Grundriss der Zukunft in die Hand. Den Grundriss, den wir heute brauchen, um das Buch der Offenbarung richtig zu verstehen. Daniels Prophezeiung über die 70 Jahrwochen zählt zu den faszinierendsten und wohl auch schwierigsten Passagen des gesamten Alten Testaments. In äußerst gedrängter Kürze, es sind nur 4 Verse, in äußerst gedrängter Kürze, fast wie im Telegrammstil, im Staccato, skizziert Daniel in dieser Prophezeiung entscheidende Phasen der Weltgeschichte. Und diese Skizze schauen wir uns jetzt an. Daniel 9, 24 bis 27. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie ein Lesezeichen, wenn Sie ein Lesezeichen haben, dann legen Sie das jetzt bei Daniel 9, 24 bis 27 rein. Wir werden ein bisschen in der Bibel hin und her springen, aber wir werden immer wieder zu dieser Prophezeiung zurückkehren und dann finden Sie sich schneller. Sie können auch einen Kuli reinlegen. Daniel 9, 24 bis 27. Verfolgen Sie die Übersetzung ins Deutsche einmal mit. Ich habe Ihnen eine Originalübersetzung aus dem Hebräischen gemacht, die möglichst genau am hebräischen Wortlaut dranbleibt. Das Alte Testament ist ja in Hebräisch geschrieben. Meine Übersetzung ist etwas holprig, sie ist nicht so elegant wie die Luther-Übersetzung, aber dafür sehr nahe am hebräischen Text. Daniel schreibt, 70 Jahrwochen sind verhängt oder bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt, so sagt es ihm Gott. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt und es wird gebracht eine ewige Gerechtigkeit. Und Gesicht, in Klammern prophetische Vision, und Weissagung werden erfüllt und das Allerheiligste wird gesalbt werden. Salben heißt auf Hebräisch Maschach. Davon kommt das Wort Messias. Vers 25. Nun wisse nun und gib Acht. Vom Ausgehen eines Wortes, eines Befehls, um wiederherzustellen und zu bauen Jerusalem, bis zu dem Messias, dem Fürsten, sind es 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Sie, die Stadt Jerusalem, wird wiederhergestellt werden mit Plätzen und Gräben, aber in bedrängten oder auch kümmerlichen Zeiten. Vers 26. Und nach den 62 Wochen wird ausgerottet werden, der Messias, und er wird nichts haben. Und die Stadt und das Heiligtum wird zerstören, das Volk eines kommenden Herrschers. Sein Ende, das Ende des Heiligtums, wird sein in einer Kriegsflut, und bis zum Ende wird sein Krieg und von Gott beschlossene verwüsten. Vers 27. Und es wird ein Bund stark sein oder befestigt sein mit den vielen, eine Jahrwoche lang. Und die Hälfte der Jahrwoche wird Schlachtopfer und Speisopfer ein Ende machen. Und im Heiligtum wird sein ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, solange bis die beschlossene Vernichtung sich ergießt über die Verwüstung. Als Daniel damals in Babylonien diese Prophezeiung von Gott bekam, lagen das Land Israel und besonders die Hauptstadt Jerusalem und der Tempel in Trümmern. Diese Zerstörung, lange von Gott angekündigt, war die Konsequenz einer tief sitzenden Gleichgültigkeit des Volkes Israel gegenüber seinem Gott. Und eines Tages nun entdeckte Daniel in den Schriften des Propheten Jeremia die Ankündigung, dass das Volk Gottes nach 70 Jahren der Gefangenschaft in sein Heimatland, nach Israel, zurückkehren werde. Das können Sie nachlesen, steht in Jeremia 25, 11 bis 12. Und Daniel rechnete nach und stellte fest, dass diese Zeit, diese 70 Jahre, beinahe vollständig vergangen war. In einem bewegenden Gebet, Sie müssen das mal lesen, Daniel 9, Vers 4 bis 19, bat Daniel Gott für die zerstörte Stadt und den zertrümmerten Tempel. Und als Antwort auf dieses Gebet gab Gott ihm die Prophezeiung, die wir eben gelesen haben. Wir halten also zunächst mal fest, Gott gibt Daniel Informationen über die Zukunft. Es sind Informationen, halten Sie das gleich fest, die ausdrücklich das Volk Israel, nicht die Kirche und insbesondere die Stadt Jerusalem und den Tempel betreffen. Und jetzt schauen wir genauer hin. Entscheidend wichtig ist gleich der erste Vers in dieser ungewöhnlichen Prophezeiung. Gott gibt nämlich in diesem Vers einen Zeitrahmen vor, 70 Jahrwochen. Damit sind 490 Jahre gemeint, denn eine Jahrwoche ist genau 7 Jahre lang. Diese 70 Jahrwochen, diese 490 Jahre sind verhängt, von Gott verhängt, über das Volk Israel und über die Stadt Jerusalem. Das heißt, das Volk Israel wird bei jedem dieser 490 Jahre dabei sein. Und alle Ereignisse, die in diesen Jahren stattfinden, wird das Volk Israel miterleben. So viel ist klar. Denn diese 490 Jahre, diese 70 Jahrwochen sind verhängt über das Volk Israel. Israel wird sie also in Fülle erleben. Sie werden gleich merken, warum ich das so betone. Und jetzt schauen wir noch genauer hin und fragen, was wird sein am Ende dieser 70 Jahrwochen? Was wird sein, wenn diese Frist, die Gott vorgegeben hat, abgelaufen sein wird? Und auch hier gibt dieser erste und grundlegende Vers von Daniels Prophezeiung detailliert Auskunft. Zunächst ist von Sünde die Rede und was Gott mit ihr macht. Da heißt es, Vers 24, dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Das ist sehr stark ausgedrückt. Dreimal wird mit verschiedenen Formulierungen Ähnliches gesagt. Das Ende der 70 Jahrwochen bringt eine grundlegende, eine grundsätzliche Veränderung in die Welt hinein. Die zerstörerische Kraft der Sünde wird nicht mehr sein, weil ihr ein Ende gemacht und sie abgetan sein wird. Abgetan. Wenn Sie eine leere Milchtüte in Ihren Mülleimer tun, dann ist sie abgetan. Sehen Sie, so endgültig ist das gemeint. Die zerstörerische Kraft der Sünde wird nicht mehr sein, weil ihr ein Ende gemacht und sie abgetan sein wird. Die Zeit nach den 70 Jahrwochen ist also eine sehr ungewöhnliche Zeit. Völlig verschieden von den Lebensumständen, wie wir sie heute kennen. Eine Zeit, in der die Sünde tatsächlich abgetan sein wird. Und dann wird diese Zeit noch genauer beschrieben. Und jetzt wird es noch erstaunlicher, da heißt es wird gebracht eine ewige Gerechtigkeit. Ganz wörtlich, wenn Sie es ganz wörtlich übersetzen, steht da, es wird gebracht die Gerechtigkeit der Zeitalter. Das heißt, da wird ein sehr langer Zeitraum beschrieben. Und in diesem langen Zeitraum wird Gerechtigkeit herrschen. Das heißt, das Reich Gottes wird dann auf der Erde. Und nicht nur im Himmel, da besteht es ja jetzt schon. Es wird auf der Erde zum Durchbruch. Und dann wird es noch gewaltiger. Schauen Sie mal hin. Gesicht und Weissagung werden erfüllt werden, fährt Daniel fort. Das heißt, alle Verheißungen, die Gott seinem Volk Israel irgendwann einmal gegeben hat, werden dann ausnahmslos und vollständig erfüllt sein. Es wird keine unerfüllten Verheißungen mehr an Israel geben. Gott wird alles Wirklichkeit werden lassen, was er jemals seinem Volk durch die Propheten versprochen hat. Und dann steht da noch etwas. Das Allerheiligste wird gesalbt werden. So beschließt Daniel diesen ersten grundlegenden Vers seiner Prophezeiung. Mit dem Allerheiligsten kann der Tempel gemeint sein. Wahrscheinlicher aber ist, dass mit dem Allerheiligsten nicht ein Ort und auch nicht ein Bauwerk, sondern eine Person, nämlich der Messias, gemeint ist, wie wir gleich sehen werden. Wir schauen das gleich noch genauer an. Ich lege Ihnen jetzt zur Orientierung immer diese Folien hin, dann können Sie das mitverfolgen. In dem großen Kasten 70 Jahrwochen, 490 Jahre und am Ende haben Sie das tausendjährige Reich, den Durchbruch des Reiches Gottes, den Durchbruch des Reiches der Gerechtigkeit. Am Endpunkt von Daniels Prophezeiung, am Endpunkt der 490 Jahre, der 70 Jahrwochen, beginnt das, was die Bibel das tausendjährige Reich nennt. Es beginnt dann, wenn Jesus wiederkommt. Die Kraft der Sünde beherrscht heute unser Leben, aber dann wird sie abgetan sein. Eine ewige Gerechtigkeit ist heute ein Wunschtraum, eine unerfüllte Sehnsucht, aber dann wird sie Realität werden. Etliche Verheißungen Gottes sind heute noch unerfüllt, sie stehen noch aus, aber dann werden sie samt und sonders erfüllt sein. Und schließlich, die Herrschaft Christi in der Welt ist heute noch verborgen, aber dann wird sie offen hervortreten. Jesus wird sichtbar für alle Völker zum Herrn eingesetzt werden. Die Bibel nennt das, er wird gesalbt werden. Sie merken also, Daniels Prophezeiung zielt auf ein bestimmtes Ereignis am Ende der Geschichte. Und dieses Ereignis heißt Durchbruch und Beginn des tausendjährigen Reiches der Gerechtigkeit am Ende der Zeit. Und jetzt müssen Sie mal sehen, wie die Bibel diese Sicht der Dinge bestätigt. Das ist faszinierend. Der Prophet Jesaja hat den Messias und sein Friedensreich eingehend beschrieben. Und er sagt, ein wesentlicher Zug dieses Friedensreiches wird der sein, dass es keine Sünde und keinen Frevel mehr geben wird. Genau wie es Daniel hier sagt. Schlagen Sie mal auf, Jesaja 11, Vers 9. Jesaja, Kapitel 11, Vers 9. Jesaja, Kapitel 11, Vers 9. Wenn Sie die Überschrift sehen, da steht der Messias und sein Friedensreich. Ja, das wird da beschrieben. Vers 9. Man wird nirgends Sünde tun, steht da, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Es wird gesättigt sein mit Erkenntnis Gottes. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln. Und weiter. Jesaja betont außerdem, dass das Friedensreich des Messias ein Reich der Gerechtigkeit sein wird. Auch wiederum, genau wie Daniel es sagt. Blättern Sie ein paar Kapitel weiter. Jesaja 32, Vers 1. Wieder sehen Sie die Überschrift, das künftige Reich der Gerechtigkeit. Jesaja 32, Vers 1. Siehe, es wird ein König regieren, Gerechtigkeit aufzurichten. Und Fürsten werden herrschen, das Recht zu handhaben. Und schließlich. Der Prophet Daniel kündigt selbst an anderer Stelle an, dass der Messias selbst von Gott als Regent dieses messianischen Friedensreiches eingesetzt werden wird. Gesalbt werden wird zum Herrscher. Es spricht also alles dafür, dass mit dem Allerheiligsten, was wir hier in Vers 24 in Daniel haben, in der Tat die Person des Messias gemeint ist. Schauen Sie mal hin, Daniel 7, 13 bis 14. Daniel 7, 13 bis 14. Es ist wichtig, dass Sie die Stellen selber aufschlagen und selber zur Kenntnis nehmen. Dann wird es sich tiefer in Ihnen festsetzen. Daniel 7, Vers 13 und 14. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Wird der wiederkommende Jesus beschrieben und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Und noch einmal ist es Jesaja, der das dann wieder bestätigt. Jesaja 61. Wenn Sie noch können, dann gehen Sie mit mir zu Jesaja 61, Vers 1 bis 2. Jesaja 61. 1 und 2. Eine ganz wichtige Prophezeiung, die Jesus selber auch ausdrücklich auf sich bezogen hat. Da kommt auch dieses Stichwort Maschach, Salben, wieder vor. Jesaja 61, 1 bis 2. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, sagt der Messias, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Sie merken also, Daniels Prophezeiung, Kapitel 9, Vers 24, unterstützt von vielen, vielen anderen Prophezeiungen des Alten Testaments. Ich habe Ihnen nur eine Auswahl gegeben. Es gibt viel, viel mehr. Sie alle zielen auf das messianische Friedensreich, auf das tausendjährige Reich, in dem Jesus herrscht. So wie es dann auch im Buch der Offenbarung, Kapitel 20, 1 bis 6, beschrieben wird. 20, 1 bis 6, Offenbarung, falls Sie es nachlesen wollen. Und damit sind wir jetzt an einem wichtigen Punkt. Wir wissen jetzt, dass das Buch der Offenbarung in Kapitel 20, 1 bis 6 und die Prophezeiung Daniels andererseits ein und denselben Zielpunkt haben, und zwar das tausendjährige Reich des Messias, in dem Gerechtigkeit herrscht und in dem es keine Sünde gibt. Sowohl die Prophezeiung Daniels als auch das Buch der Offenbarung enden mit dem Anbruch dieses messianischen Friedens. Das heißt, die Zukunft, von der beide berichten, Daniels Prophezeiung einerseits und das Buch der Offenbarung andererseits, die Zukunft beider hat ihren Zielpunkt im messianischen Friedensreich Jesu. Und beide berichten von Ereignissen, die auf den Anbruch dieses tausendjährigen Friedensreiches zulaufen. Und jetzt wollen wir Daniels Prophezeiung genauer unter die Lupe nehmen. Wir wollen schauen, was Daniel im Einzelnen zu den 70 Jahrwochen zu sagen hat. Und dabei wird Ihnen dann präzise deutlich werden, welchen Ausschnitt der Zukunft uns das Buch der Offenbarung präsentiert. Also das Ziel, der Endpunkt von Daniels Prophezeiung ist das tausendjährige Reich des Messias. So viel ist bereits klar geworden. Und jetzt, nachdem Daniel zunächst dieses Ziel, diesen Endpunkt genannt hat, er sagt also das Wichtigste zuerst, jetzt beschreibt seine Prophezeiung den Weg zu diesem Ziel, den Weg zu diesem Endpunkt. Daniel 9, Vers 25. So wisse nun und gib Acht. Vom Ausgehen eines Wortes, eines Befehls, um wiederherzustellen und zu bauen Jerusalem, bis zu dem Messias, dem Fürsten, sind es 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Sie, die Stadt Jerusalem, wird wiederhergestellt werden, mit Plätzen und Gräben, aber in bedrängten, kümmerlichen Zeiten. Daniels Prophezeiung ist wirklich bemerkenswert. Sie nennt zunächst den Startpunkt, ab dem die Zeit läuft. Tick, 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 tick. Sie nennt zunächst exakt den Zeitpunkt, ab dem die 70 Jahrwochen gezählt werden sollen. Und zwar ist es genau der Tag, an dem jemand den Befehl, die Anordnung geben wird, dass die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Das klingt geheimnisvoll, ist aber ganz simpel. Im Jahr 444 vor Christus gab der persische König Artaxerxes Longimanus. Longimanus heißt einfach lange Hand, nicht langen Finger. In diesem Jahr 444 vor Christus gab der persische König Artaxerxes Longimanus die Anordnung, dass die zerstörte Stadt Jerusalem wieder aufgebaut werden dürfe. Nachlesen können Sie das im Buch Nehemia, Kapitel 2, 1 bis 8. Zwar hatte es vorher schon Befehle und Anordnungen gegeben, die die Stadt Jerusalem irgendwie betrafen, von Kyros, von Darius und so weiter, aber in diesen Anordnungen und Befehlen ging es immer nur um den Tempel in Jerusalem und um die Finanzierung der Opfer in diesem Tempel, nicht aber um den Wiederaufbau der Stadtmauern und der Stadt insgesamt. Die Weisung, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen, erging nur einmal. Und zwar im Jahr 444 vor Christus. Und damit haben wir jetzt das exakte Datum, von dem ab die 70